Wir befinden uns bekanntlich in einer Predigtserie zur berühmten Predigt der Bergpredigt oder eigentlich müsste man sagen Berglehre. Die größte Lehreinheit, die Jesus zusammenhängend weitergegeben hat. In Deutschland gibt es sogenannte Vorzeigestädte, auch in der Schweiz. Zum Beispiel ist Freiburg so eine Vorzeigestadt. Ihr seht hier ein schönes Öko-Hotel in Freiburg. Und viele Fassaden in Freiburg sind aus Holz und Grün. Öko-Vorzeigestadt Freiburg. Jetzt weiß ich, hier sind einige dabei, die sind grün, die würden da gern wohnen. Und andere haben andere Farben auf ihre politischen Fahnen geschrieben. Die finden das überhaupt nicht toll. Lasst es einfach mal so stehen. Es geht um den Begriff Vorzeigestadt. Freiburg ist eine Öko-Vorzeigestadt. Dann gibt es in der Schweiz Schlieren. Wer kennt Schlieren? Ein paar Schweizer, zwei Leute kennen Schlieren. Hier seht ihr Schlieren. Schlieren, so stand in der Zeitung, vom Unort, nämlich vom Magen-Darm-Trakt von Zürich, zur Vorzeigestadt. Schlieren liegt neben Zürich westlich, ein Teilort von Zürich und man sagt auch der Wilde Westen von Zürich. Und das war eine Stadt, eine Gemeinde, die war extrem erfolgreich, ganz viel Industrie und auf einmal, wie über Nacht, ist der größte Unternehmer weggebrochen und Schlieren ist völlig verwildert. Viele Areale, die mit Industrie besiedelt waren, sind einfach verwildert. Eben deshalb der Magen-Darm-Trakt von Zürich, da muss alles durch, die ganze Scheiße sozusagen. Und Schlieren hat sich dieser Krise gestellt und hat dieses Dorf, diese Gemeinde, sind zigtausend Einwohner, zu einer Vorzeigestadt aufgebaut. Unglaublich schön, hier seht ihr den Busbahnhof, Trambahnhof, wie die das nennen, als Wahrzeichen. Und dann gibt es noch eine Vorzeigestadt, es gibt noch mehrere, und das ist St. Gallen. St. Gallen dürfte bekannter sein. St. Gallen liegt auch in der Schweiz. St. Gallen, Vorzeigestadt für den Holzbau. St. Gallen will mehr und mehr und mehr und mehr Häuser bauen auf der Basis von Holz, nachwachsendem Rohstoff. Das ist das große Ziel. Damit das gelingen kann, gibt es in solchen Städten Städteplaner. Also Schlieren hat extra einen Städteplaner eingestellt, damit Schlieren von diesem Magen-Darm-Trakt Zürich-Anhängsel wegkommt zu einer Vorzeigestadt. Ihr fragt euch vielleicht, aber was hat das mit der Bergpredigt zu tun? Was hat das mit der Bergpredigt zu tun? Jesus sagt, in der Hinführung zur Bergpredigt, ihr seid, das sagt er zu denen, die mit ihm leben, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, ihr seid das Salz für die Erde, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Und dann kommt eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid sozusagen Vorzeigestadt. Wenn jemand eine grüne Stadt bauen will, dann geht er nach Freiburg. Wenn jemand aus einer Wüsteneinöde eine blühende Stadt machen will, geht er zu den Städteplanern nach Schlieren. Und wenn einer eine Holzstadt aufbauen will, dann geht er nach St. Gallen. Und wenn jemand wissen will, wie das Leben funktioniert, wie man miteinander leben kann, wie Leben aufblühen kann, dann geht man zur Kirche. Das wär's. Das sagt Jesus. So sieht's aus. Ihr seid Vorzeigestadt für ein gelingendes Miteinander. Das seid ihr. Hallo? Der Applaus war verhalten. Es gibt Gründe dafür. Aber das sind wir. Das hat uns Gott zugesprochen. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen und sagen, wow, ich kann den Lobpreis kaum erwarten. Dieser Gott muss gelobt und gepriesen werden, denn seine Gedanken verwirklicht in der Gemeinde miteinander, die sind genial. So kann Leben funktionieren. Die Gemeinde ist die Vorzeigestadt. Die Lindenwiese wäre die Vorzeigestadt für die Region hier, wie Leben gelingen kann. Und lasst euch das nicht nehmen. Das hat uns Gott zugesprochen. Das sind wir. Und jetzt sind wir mitten in der Bergpredigt und wir haben aus der Bergpredigt so etwas Kleines, Persönliches, Individuelles gemacht. Ich und Jesus und die Bergpredigt. Und wir haben die Größe, den Zuspruch vergessen, der dahinter steht. Ihr seid das Licht für die Welt. Ihr seid die Vorzeigestadt hier in der Region und die Kirche Vorzeigestadt weltweit. Das seid ihr. Und wenn wir das nicht annehmen und wenn wir das nicht leben, wird die Fülle des Heiligen Geistes nicht auf uns sein. Denn dann haben wir alles klein privatisiert gemacht. Das ist alles. Das ist, wie wenn einer einen Fendt, ich sehe den Mark hier sitzen, 826er, 260 PS kauft und dann in seinem Vorgarten ein bisschen pflügt. Kaum ist der Pflug unten, ist der Vorgarten schon zu Ende und alles ist versaut. Statt zu sagen, ich brauche Fläche, 100, 500 Hektar, damit ich mal einen Tag richtig brummeln lassen kann. Wir haben das alles klein gemacht. Es ist mit ein Erfolg oder ein Misserfolg von der Reformation privatisiert, den Glauben privatisiert. Statt zu sagen, hallo, wir haben dieser Welt etwas zu bieten, wir sind Vorzeigestadt. Das steht über jeder Predigt. Das ist der Fundament, das Marlin Wattlin gelegt hat mit seiner Art und seinen Worten vor 3 Wochen. Und alles andere ist Folge von dem, dass wir Vorzeigestadt sind, dass wir Licht sind, dass wir die Farben Gottes in diese Welt bringen, dass wir den Geschmack, die Würze Gottes in diese Welt bringen. Und dann sind wir Teil einer größeren Berufung. Es ist Privileg, in dieser Vorzeigestadt dabei zu sein. Das christliche Abendland mit diesen guten Sozialordnungen, mit einer hohen Bildung, das christliche Abendland mit dem Spitalwesen, das sind alles Folgen der Christianisierung des Abendlands, auch dass es uns noch sehr gut geht. Das sind die Folgen und das bröckelt. Nicht, dass alle Christen waren die letzten Jahrhunderte, aber das sind Auswirkungen von Christen, die federführend waren, die Vorzeigestädte gebaut haben, Gemeinden und Einfluss genommen haben in den Westen. Das hat den Westen so gemacht, wie er ist. Unglaublich. Und jetzt ist eine Generation da, die sich darauf ausruht, dass das war und in 200 Jahren oder 50, 30 Jahren machen wir auf und sagen, was haben wir verspielt? Wir sind nicht mehr Vorzeigestadt. Wir leben die Bergpredigt vielleicht zu Hause hinter verschlossenen Türen, aber nicht mehr in dieser Welt sichtbar. Vorzeigestadt. Heute kommt ein Artikel der Grundordnung dieser Vorzeigestadt und der lautet, du sollst nicht schwören. Das mag vielleicht sonderbar klingen, du sollst nicht schwören. Jesus sagt, ihr sollt keinen Meineid schwören. Ihr wisst auch, dass unsere Vorfahren gesagt haben oder zu ihnen gesagt worden ist, ihr sollt keinen Meineid schwören und sollt halten, was ihr Gott mit einem Eid versprochen habt. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Da kann man sich fragen, ja, was hat das mit einer Vorzeigestadt zu tun, dass man nicht schwören soll? Nur einführend ganz kurz, Jesus sagt an dieser Stelle, zu den Alten wurde gesagt oder die Alten haben gelernt. Damit sagt er, wie die Bibel, das Alte Testament ausgelegt worden ist bisher, das war sehr ergänzungsbedürftig. Zu ihnen wurde gesagt, ich aber sage euch, er setzt das Alte Testament nicht außer Kraft, sondern er bringt die Messias Auslegung, die Auslegung des wahren Königs. Ich aber sage euch, wie es wirklich gedacht ist. Ich bringe euch zur Vorzeigestadt, indem ich euch sage, wie es wirklich gedacht war mit dem Schwören. Darum geht's. Das sage ich euch. Und das ist höchst relevant auch für euch. Und dann sagt er, schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist sein Fußschemel. Und auch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt Gottes, des großen Königs. Und wieder kommt eine Vorzeigestadt, nämlich Jerusalem. Und so endet ja die Bibel im Bild, dass Jerusalem die Vorzeigestadt auf die Erde kommt. Nicht wir gehen in den Himmel, sondern die Vorzeigestadt, die kommt auf die Erde. Nicht einmal mit eurem eigenen Kopf sollt ihr euch für etwas verbürgen, denn es steht nicht in eurer Macht, dass auch nur ein einziges Haar darauf schwarz oder weiß wächst. Klingt komisch. Ihr sollt nicht schwören, bei der Erde, sie ist der Fußschemel Gottes, nicht beim Himmel ist der Wohnort Gottes, nicht bei eurem eigenen Kopf sollt ihr schwören. Sagen wir, was soll das? Was steckt dahinter? Und dahinter steckt eigentlich etwas ganz Aktuelles. Die Leute haben nicht bei Gott geschworen und haben gesagt, so wahr Gott lebt, ist es so. Sondern sie haben beim Fuß bei der Erde geschworen oder beim Himmel geschworen oder beim eigenen Haupt. Und der Clou, was dahinter steckt, ist, so wollten sie Gott umgehen. So haben sie gedacht, schwören wir bei der Erde, dann kriegt das Gott nicht mit. Oder wir schwören beim Himmel, dann kriegt es Gott nicht mit. Schwören heißt ja unter Anrufung eines Zeugen. Ich rufe nicht Gott als Zeugen an, sondern die Erde, die ist ein bisschen anonym. Oder der Himmel, der ist auch ein bisschen anonym. Die können mir nichts tun. Und so wollten sie quasi Gott umgehen. Schwören und Gott umgehen. Und Jesus sagt mit anderen Worten, dass dein Haar blond oder schwarz oder rot ist, dafür kannst du gar nichts. Gott hat es so wachsen lassen. Ich weiß, heute kann man die Haare färben, aber keiner kann beschließen und sagen, ab morgen sind die Haare, die nachwachsen, rot. Ich erlebe das bei meiner Frau, ich sage das jetzt so, die Haare, die nachwachsen, die haben eine andere Farbe als die anderen Haare. Das ist halt so. Und sie kann nicht sagen, ab morgen wachsen die Haare rot nach. Und Jesus sagt, ihr habt ganz wenig Vollmacht, das könnt ihr nicht. Und ihr wollt euch vor Gott verstecken, das ist die Pointe von dieser Auslegung. Und er sagt, Gott ist überall, Gott ist da. Täuscht euch nicht. Gott ist auch heute Morgen hier. Und er sitzt neben dir, Leni. Er ist da. Er ist da. Und er sieht jeden. Und er sieht in das Herz von jedem. In meinem vorletzten Input habe ich darüber kurz gesprochen. Gott ist da. Und wenn ich mich hier hinsetze, dann weiß ich, Gott ist da. Und ich kann nicht sagen, ich gehe aus dem Saal raus, das ist der heilige Saal und draußen ist Gott nicht, würde Jesus sagen. Thomas, da täuschst du dich. So gewaltig, so elementar. Und das war der Trick dabei. Beim Himmel schwören, bei der Erde schwören, beim eigenen Haupt schwören, dann haben wir Gott außen vor gelassen. Und Jesus sagt, sag mal, wie bescheuert seid denn ihr? Was denkt ihr denn? Gott ist immer da und er sieht alles. Nicht als Drohung, aber er ist da. Gott ist da. Sind wir uns dessen bewusst, auch jetzt? Gott ist da. Er ist da, Maria. Sitzt neben dir. Da gibt es für Prediger so einen Satz, den ich mir eingeprägt habe von Rudolf Bohren, der mal gesagt hat, wenn während einer Predigt alle eingeschlafen sind, alle, einer ist da und der hört gut zu. Und das ist Jesus, der Mensch gewordene Gott, der ist hier. Und der wird irgendwann sagen, Thomas, was hast du denn an diesem 16. Juni für einen Bockmist erzählt über mich? Drum predigen und Bibellehren ist kein Kinderspiel, dass man einfach mal, oh ja, machen wir mal so, sondern Gott hört zu wie kein anderer. Und das wollten sie umgehen. Ihr könnt Gott nicht umgehen, er ist einfach immer da. Und dann sagt er, das ist das Gegenstück von Schwören, ihr sollt nicht schwören. Das heißt, ihr sollt nicht als Zeugen anrufen, ihr sollt nicht beteuern durch einen Eid, sondern es soll ganz anders sein, ganz schlicht und einfach. Sagt einfach ja oder nein. Und jedes weitere Wort stammt vom Teufel. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein, sagt Jesus, sei ein Nein. Punkt. Und alles weitere, was danach kommt, und da wird es ziemlich heftig, ist vom Teufel. Das ist ganz einfach. Nicht schwören ist nicht der Punkt. Vor Gericht dürfen wir schwören als Christen. Die Teufel haben nicht geschworen. Das ist nicht die Pointe, sondern die Pointe ist, euer Ja sei ein Ja und führt ein ehrliches und wahrhaftiges Leben. Jesus bringt und sagt, in der Vorzeigestadt, da herrscht ganz schlicht und einfach eine kompromisslose Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Das zeichnet eine Vorzeigestadt aus, in der Jesus König ist, dass wir kompromisslos ehrlich sind und kompromisslos wahrhaftig. Und das will man umgehen mit Schwören und Zeugs und Tricks. Jesus wird hier ganz radikal, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und dann kommt das, das wir in der aufgeklärten Welt gerne ausblenden. Das gibt's eigentlich gar nicht. Das war irgendwie ein Spleen von Jesus. Er sagt, alles andere ist vom Bösen, ist vom Teufel, vom Satan, Poneros im Griechischen. Und Poneros, das bedeutet, der Inhalt des Bösen wird nach außen kommen. Da ist ein böser Kern, der wird nach außen kommen. Satan wird als Vater der Lüge bezeichnet. Deshalb sagt Jesus, die Lüge ist etwas ganz Bösartiges. Unwahrhaftig sein, unehrlich sein, ist zutiefst teuflisch. Etwas ganz Böses, macht euch da nichts vor. Das ist ein ganz gefährliches Spiel. Wir rationalisieren, erklären unsere Fehler, wir bagatellisieren, wir erklären uns, wir nehmen die Vergangenheit dazu und sagen, Michel, wenn du so einen Vater gehabt hättest wie ich, dann würdest du verstehen, dass ich ab und zu jemanden verprügle. Wir harmonisieren, wir finden tausend Ausreden, den Opa, die Oma, die Umstände und merken gar nicht, wie wir unsere Herzen verschließen, wie sie hart werden. Denn Diskussionen, in denen man sich rechtfertigt, die haben etwas Bösartiges. Ich rechtfertige mich vor meiner Frau für mein Fehlverhalten. Ich bringe Gründe, ich bringe tausend Gründe. Am Ende fühlt sie sich sogar noch schuldig. Und ich habe Recht. Und das ist das Böse bei diesem Spiel. Wo Jesus sagt, wenn ihr so beginnt und nicht zuhört und nicht ehrlich seid, bis auf die Knochen, dann lügt ihr euch selber was vor. Ihr redet euch in die Lüge hinein. Ihr redet euch in das Böse hinein und das Böse wird irgendwann Besitz ergreifen von euch. Das ist das Teuflische. Deshalb radikal Nein zur Lüge, radikal Ja zur Wahrhaftigkeit und zur Ehrlichkeit. Ich kenne das von mir. Jemand nachlaufen und ihn so lange auf ihn einreden oder verbal einprügeln, bis er sagt, ja, du hast recht. Und dann glaube ich es auch noch, dass ich recht habe. Ich erinnere mich an eine Erfahrung mit meiner Frau, die viele, viele Jahre zurückliegt. Da hatten wir eine Auseinandersetzung und mir war klar, ich habe recht. Es war ja klar. Und wir reden und sie widerspricht mir und ich rede nochmals und ich bringe nochmals Gründe und ich sage nochmals, wenn du wüsstest und du hast keine Empathie für mich, man dreht den Spieß rum und bringt Argumente bis zum geht nicht mehr. Und dann sagt sie, ich gehe jetzt einkaufen und dann sage ich, nein, das diskutieren wir aus. Sie geht in den Abstellraum, wo die Schuhe sind, zieht sich an, ich gehe hinterher und rede noch einmal auf sie ein. Und dann ist etwas passiert, das ich nie vergesse. Sie zieht die Schuhe an und dann macht sie so. Und sagt, Schluss jetzt, ich gehe. Und ich bin wie aufgewacht von diesem Albtraum des Rationalisierens, des Rechtfertigens, des Erklärens. Ich bin wie aufgewacht und erstarrt und der Gedanke war, sie geht und kommt nie wieder. Zum Glück hat sie das getan damals, viele Jahre her. Und ich habe gemerkt, an dem Punkt muss ich umdenken. Ich muss ehrlich werden. Und ich muss sagen können, Regina, so denke ich und ich nehme dich ernst. Und mein Fehlverhalten rationalisiere ich nicht und hänge es dir an und sage nur, es ist mangelnde Empathie. Hättest du mich freundlicher angeblickt, hätte ich dir keine runtergehauen. Hallo? Also, nicht falsch verstehen, ich habe meine Frau noch nie geschlagen. Das ist ein No-Go für mich. Aber verbal war ich schon ein Ekel in manchen Situationen. Und Jesus sagt hier, passt auf, in diesen Diskussionen werdet ehrlich. Ich war auf einer Gerichtsverhandlung, ich vergiss das nie. Ein Mann war schuld am Tod von zwei jungen Männern. Der ist auf der Autobahn A81 in Schleudern geraten. Und auf dem Randstreifen stand schon ein Auto, zwei junge Männer, und er ist voll in die Männer reingeschleudert. Und beide waren tot. Ein Drama, ein tragischer Unfall. Er hat mich gleich angerufen und so weiter, und ich war bei der Gerichtsverhandlung. Und dann beginnt er sich zu rechtfertigen. Und der Richter sagt zu ihm, wie kalt war es an dem Morgen? Und der Staatsanwalt, und er sagt, ziemlich, ich habe die Scheiben gekratzt. Ich musste Scheiben kratzen, okay. Wie kalt schätzen Sie? Ja, -4 Grad. Und dann ging die Geschichte weiter auf die Autobahn. Und dann sagt er, ich habe ja nicht wissen können, dass es gefroren war. Das habe ich nicht wissen können, denn es war ja warm. Und so hat er sich selber aufs Glatteis geführt. Und der Staatsanwalt sagt zu ihm, stopp, vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten Scheiben gekratzt. Das weiß ich nicht mehr sicher. Und so ging das. Und ich bin da drin gesessen und habe gedacht, guter Mann, sag einfach, es tut mir endlos leid. Wenn ich einen Tag in meinem Leben zurückdrehen könnte, wäre es dieser. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich habe Scheiße gebaut, ich bin einfach zu schnell gefahren. So sieht's aus, tut mir leid. Das meint Jesus. Eure Rede sei ja. Ja, den Straßenverhältnissen bin ich unangepasst gefahren. Ja, ich habe gewusst, dass es glatt sein könnte. Ja, ich war zu spät dran. Ja, das ist das Ergebnis und es tut mir endlos leid. Ich kann es nicht zurückdrehen. Einen anderen Weg, sagt Jesus, gibt es nichts. Dieses Rationalisieren und Bagatellisieren ist nichts Neues. Das durchzieht die ganze Bibel vom Anfang an und dort steckt auch das Teuflische drin. Adam und Eva, die sollen ja nicht von dieser Frucht essen, sie essen davon, dann kommt Gott in den Garten und sie verstecken sich, denn sie wissen, dass sie nackt werden und sind. Und dann sagt Gott zu ihnen, warum versteckt ihr euch? Und dann sagen sie, weil wir nackt sind. Und damit haben sie verraten, dass sie von der Frucht gegessen haben. Und dann sagt Gott und fragt Adam, ob sie von der Frucht gegessen haben. Hast du etwas von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Und dann kommt die Antwort von Adam. Und Adam sagt, Adam versuchte sich zu rechtfertigen, rauszureden. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld daran, Gott. So sieht es nämlich aus. Der wahre Schuldige bin nicht ich und auch nicht meine Frau, sondern du, Gott. Verrückt. Und das meint Jesus, bitte nicht so. Bitte nicht so. Und ich frage mich immer wieder, was wäre gewesen, wenn Adam in dem Moment gesagt hätte, Gott, ich habe Mist gebaut. Wir waren ungehorsam, wir haben von der Frucht gegessen, es tut mir leid, verzeih uns. Wie wäre der Verlauf der Geschichte weitergegangen? Ich glaube, Gott hätte sie nicht vertrieben aus dem Paradies. Das Spiel geht weiter, dann kommt er zur Frau. Zur Eva, und die sagt, die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Das Spiel geht weiter. Rechtfertigen, verteidigen, ich kann nichts dafür. Also ich sicher nicht. Mein Auto, mein Nachbar, meine Frau, alle sind schuld. Später kommt Kain und Abel. Und Gott fragt Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hat und sagt, Kain, wo ist dein Bruder? Und Abel Kain sagt nicht, ich habe ihn umgebracht. So sieht es aus, Gott. Ich habe ihn getötet. Es tut mir endlos leid. Er sagt zu Gott, soll ich denn der Hüter meines Bruders sein? Soll ich auf meinen Bruder aufpassen? Hallo? Abel heißt ja übersetzt Hirte. Kain sagt, soll ich der Hirte des Hirten sein? Eigentlich hätte er auf mich aufpassen müssen. So sieht es aus, Gott. Wegschieben, verdrängen. Das meint Jesus. Euer Ja sei ein Ja. Steht dazu, seid ehrlich, benennt's. Ihr kommt sonst, die Ilona hat es gesagt, in einen Strudel von Schuld und Rechtfertigungen und man weiß am Ende nicht mehr, was man wo gesagt hat. Und dann kommt eine Geschichte im Neuen Testament, die ist echt verrückt. Die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ein Ehepaar, das Grundstücke verkauft und an die Gemeinde spendet. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Also die haben das Grundstück verkauft für 10.000 Euro, 5.000 haben sie behalten, 5.000 an die Gemeinde weitergegeben. Und dann sagt Petrus, hätte es nicht dein Eigentum bleiben können, du hättest das Grundstück gar nicht verkaufen müssen. Und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Natürlich, du hättest es verkaufen können, alles für dich behalten können. Kein Problem. Das Problem ist, warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Die Tragik liegt in der Heuchelei, fromme Heuchelei. So großzügig sind wir, wir verkaufen den Acker und wir spenden alles an die Gemeinde. Das war gelogen, Teilwahrheit, das ist fromme Heuchelei. Und das sagt Jesus am Anfang zum Vater unser, ihr sollt nicht beten wie die Heuchler. Das sollt ihr nicht, sondern ehrlich. Und dann noch die Herzenshärte, das Lügen. Fromme Heuchelei und Lügen führt zur Herzenshärte. Und Herzenshärte ist eine Schuld, die nicht vergeben werden kann, wenn ein Mensch zumacht, sich verschließt gegenüber Gott und anderen Menschen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und dann kommt es ja auch, es geht hier so weiter, als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. Und über alle, die es hörten, kam große Furcht. Später kommt noch die Frau dazu. Petrus fragt sie auch, ist das das Geld, ist das alles, was ihr bekommen habt? Ja, sagt sie, selbstverständlich. Und auch sie stirbt. Können wir denken, wie wir wollen an dem Punkt. Das ist ein Gerichtswunder. Und das schmeckt uns auch so gar nicht. Denn der liebe Gott, der jedem immer über die Haare streichelt und immer alles gut ist, du kannst lügen und betrügen und tun, was du willst. Das täuscht, denn die Glaubwürdigkeit Gottes steht auf dem Spiel. Die Vorzeigestadt ist dann keine Vorzeigestadt mehr. Es geht nicht nur um mich und mein persönliches Seelenheil, sondern es geht um die Errettung und Erlösung dieser Welt. Es braucht Vorzeigestädte und in Vorzeigestädten hat so etwas nicht Platz. Das ist das Problem. Und das mögen wir gar nicht. Diese Passagen in diesen Geschichten lassen wir grundsätzlich weg. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Was darüber geht, ist vom Teufel. Und wieder auch hier kommt der Teufel ins Spiel. Heute nennt man das anders. Heute nennt man das Bullshit Artists. I'm not a liar, I'm a Bullshit Artist. Ich bin kein Lügner, ich bin ein Bullshit Künstler. Die Wahrheit bei den Bullshit-Artisten spielt eine untergeordnete Rolle. Man will sich selber Aufmerksamkeit verleihen. In der Politik spielen nicht mehr Fakten die entscheidende Rolle, sondern wie man sich präsentiert und die Fakten. Und der größte Bullshit-Artist, ich weiß, das könnte jetzt wieder ein paar Leute aufregen, den kennen wir, das ist Donald Trump. In seinem Buch »The Art of the Deal« die Kunst, erfolgreich zu werden, sagt er. Immer in die Offensive gehen, Attacke, Attacke, Attacke. Es gibt keine Wahrheit, deny, lügen, verdrehen, Recht haben wollen, vernebeln. Das ist die Taktik, sagt er. Akzeptiere keine Niederlage, verkauf sie grundsätzlich als Sieg. Alles so lang drehen und bis es passt. Verrückt. Das ist sein Erfolgsrezept. Ein Präsident, der mit der Bibel in der Hand herumläuft. 2020 wurde ein Resümee von seiner Regierungszeit gezogen. Die sieht dann folgendermaßen aus. In der Tagesschau, der Herr der Lügen, Trumps Bilanz im Weißen Haus, mehr als 22.000 Falschaussagen, glatte Lügen und irreführende Behauptungen. Unter Donald Trump ist das Weiße Haus zu einem Hotspot der Desinformationen geworden. Eine Bilanz. Krass. Krass. Und wir sind wieder bei der Stadt. Stellen wir uns vor, so jemand soll mit dazu beitragen, dass die Stadt auf dem Berg gebaut wird, dass die islamische Welt sich zum Christentum bekehrt. Das funktioniert nicht. Das ist das Problem, der darf machen, was er will. Berührt mich relativ wenig. Nur als Christ in der Öffentlichkeit. Und die Stadt auf dem Berg, wo ein Ja ist und ein Nein, geht so etwas eigentlich nicht. Wir müssen alles mit von der Berufung sehen. Nicht die Schwäche ist das Problem, unsere Schwäche. Nicht, dass wir Fehler machen, ist das Problem. Nicht, dass wir mal ausrutschen, dass wir ein dummes Zeug reden, ist das Problem. Sondern die Rationalisierung, die Verleugnung, dass wir alle ein Stück weit Bullshit-Künstler sind. Das ist das Problem. Dass wir dann nicht genau diese Sache ziehen und sagen, eure Rede sei ja oder nein. Punkt. Das ist die große Herausforderung, dass wir von dem wegkommen. Das zeichnet die Stadt aus. Nicht, dass sie perfekt wäre, sondern dass man sagen kann, schau dir mal an. Der Thomas schreit die Annelie an und dann nachher sagt er einfach, Annelie, es tut mir leid, mit mir sind die Nerven durchgegangen. Ich habe gestern bei meinen Aktien 2 Millionen verloren. Das regt mich auf, aber nicht du. Punkt. Erledigt. Das wäre Ja und Nein. Wahrhaftigkeit fängt bei mir an. Wenn ihr euch ganz von meinen Worten prägen lasst, sagt Jesus, dann seid ihr wirklich meine Schüler, dann seid ihr Licht, dann seid ihr Stadt auf dem Berg. Auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen oder Freiheit schenken. Wenn ihr euch von mir prägen lasst, dem König dieser Stadt, dann werdet ihr die Wahrheit über euch selber erkennen und diese Wahrheit, die wird euch frei machen. Die macht frei. Ehrlichkeit beim Umgang mit Süchten ist die wichtigste Grundlage. Mir hat jemand erzählt, der alkoholabhängig ist, der wirklich Alkoholiker ist. Er ging seiner Frau zuliebe in eine Therapie, ein halbes Jahr, und er hat gesagt, für ihn war klar, er ist kein Alkoholiker, das ist klar. Und er hat gesagt, die ersten 3 Monate meiner Therapie wurde mir beigebracht, dass ich Alkoholiker bin. Nach 3 Monaten konnte ich sagen, ich heiße Hubert und ich bin Alkoholiker. Und das war der Anfang der Heilung. Das war der Anfang der Befreiung. Das war der Anfang der Erlösung. Ehrlich werden. Und das meint Jesus. Werdet einmal ganz ehrlich zu euch selber. Wir reden von Freiheit. Zu was sind wir denn befreit? Zum Tun und Lassen, was wir wollen? Nein, zur Liebe und zu guten Werken. Das ist etwas, was in dieser Stadt gelebt wird. Das werden wir aber erst, wenn wir von unseren Zwängen und Züchten und Ungepflogenheiten befreit werden. Jesus sagt, wenn ihr euch ganz von mir prägen lasst, das wäre die Kultur dieser Vorzeigestadt. Ehrlichkeit im Umgang mit Süchten ehrlich werden. Wir haben hier das Endlich-Leben-Programm immer wieder gemacht. Das Wichtigste war ehrlich werden und Rechenschaft ablegen vor jemandem. Ich habe mir vorgenommen, diese Woche mit meiner Mutter zu reden. Nächste Woche ist endlich Lebengruppe und man sagt, Marc, hast du mit deiner Mutter geredet? Und der Marc sagt, nein. Und dann sagt er nicht, ja, wenn die auch ein bisschen freundlicher gewesen wäre und wenn ich Zeit gehabt hätte, weil ich musste mich ja um meine Ilona kümmern und dann musste ich noch ein neues Auto kaufen und dann musste ich noch mit dem Fan fahren. Also Leute, es geht nicht. Das war alles nicht gestartet, sondern nein, ich habe nicht mit dir geredet. Punkt. Ehrlich werden, endlich aufhören zu rationalisieren. Ich kann nur verändern, was ich angenommen habe. Und das gilt übrigens auch für unsere geistliche, spirituelle Gesundheit. 90% hängt von der Ehrlichkeit ab. Wie ehrlich bin ich zu Gott? Wie ehrlich bin ich zu mir selber? Wie ehrlich bin ich zu meinen Mitmenschen? Das ist der Boden, auf dem die Reich-Gottes-Ordnung wachsen kann. Im Ehrlichwerden. Ja, ich schaue ab und zu das und das an. Ja, ich habe meine Mutter belogen. Ja, so sieht's aus. Ich habe diese Woche, seit ich die Predigt meditiere, meine E-Mails ganz kurz gehalten. Lieber Wolfgang, es tut mir leid, ich habe versäumt, dir zu sagen, dass wir am 24. Abschluss feiern. Punkt, fertig. Ich hätte nur ein paar Gründe nachschieben können, wieso ich es vergessen habe. Die gibt's ja, aber das zählt nicht. Ich habe es versäumt. Punkt. So einfach ist das eigentlich. Und dann sagt Jesus ganz einfach, deshalb schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Das ist der erste Schritt. Schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du auch deinen Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Die Vorrede ist, was siehst du, den Balken im Auge, den Splitter im Auge deines Bruders und wirst deines eigenen Brettes oder Balkens nicht gewahr. Wenn wir so machen zu jemandem, machen wir es zuerst zu uns. Es beginnt bei mir. Ich bin auch Balabala. Und das ist die Ordnung dieser Vorzeigestadt. Ehrlich werden zu sich selber, das zum Ausdruck bringen. Ja, so sieht's aus. Ja, der bin ich. Ja, so sieht's aus, ohne Umschweife, keine Rechtfertigung. Und dann kann ich als einer, der auch hinkt, der auch einen Balken hat, dann kann ich zum anderen gehen und sagen, du, ich müsste mal mit dir reden, da ist mir was aufgefallen. Dann sind wir auf Augenhöhe, dann wird's echt. Die Vorzeigestadt ist nicht die perfekte Stadt, aber wir haben gelernt, mit unseren großen Defiziten umzugehen und wir haben gelernt, es anderen zu sagen, wo sie ihre Defizite haben. Wir haben gelernt, uns vergeben zu lassen und dann kommt ja das Vaterunser und wir haben gelernt zu beten, vergib uns unsere Schuld und wir haben gelernt zu sagen, bitte verzeih mir. Und so beginnt neues Leben. So sind wir Vorzeigestadt. Und ich finde das faszinierend. Wer sich auf diesen Weg macht, mit sich selber, mit seinen Mitmenschen, mit Gott, der wird ein anderer Mensch. Ich habe gelernt in meiner therapeutischen Ausbildung, Seelsorge ist ein Weg des ehrlich und wahrwerdens vor mir selbst, vor Gott und vor meinen Mitmenschen. Das Doppelgebot der Liebe, Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist schmerzhaft und befreiend. Ich habe in den Klostertagen, als ich im Kloster war, ein Buch durchgearbeitet, das heißt Die hohe Kunst des Älterwerdens. Und das ist schmerzhaft. Das Prinzip des Loslassens einüben, das ist schmerzhaft. Und ein schönes Bild ist entstanden, das Anselm Grün schreibt, das Bild von früher, dass die Alten vor den Häusern sitzen und in die Ferne schauen und beten für die Jungen. Das muss in den Herzen der Älteren so ab 70, 75, je nachdem, drin sein und das müssen sie praktizieren. Und das hilft mir zu sagen, es fällt mir schwer loszulassen. Gleichzeitig habe ich das Bild der Hoffnung, dass ich für andere bete, für meine Enkel, für meine Familien, für euch hier bete. Das ist wahrscheinlich der beste Dienst. Ehrlich werden, das aussprechen und dann den Weg zu gehen. So, wir sind jetzt am Ende und am Anfang. Ich habe ein bisschen von der Kultur der Vorzeigestadt gezeigt. Sag einfach Ja oder Nein. Jedes weitere Wort stammt vom Teufel. Das gilt es einfach ernst zu nehmen. Das ist kein Kinderspiel. Das ist kein Kinderspiel. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Wie immer das mit ihm ist, wie immer seine Machenschaften sind, wie immer seine Dämonen fungieren. Lüge ist ein ganz heikles Spiel. Und zum Schluss ein schöner Vers, der mich begleitet, unter anderem, der in meinem Herzen wohnt, den ich schon öfters gesagt habe, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ganz toll und ganz kostbar, so sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Aus den Sprüchen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und lasst den zweiten Teil nicht weg. Alles andere wäre nur vom Teufel. Lasst das nicht weg. Es zeigt uns den Ernst. Und Jesus will, und ich bin wieder am Anfang, dass wir Vorzeigestadt sind. Er will uns nicht knebeln. Er will, dass wir Vorzeigestadt sind und Menschen sich an uns orientieren können. Das ist seine Sehnsucht und Hoffnung. Amen.